Los geht's.
Wir haben letztes Mal angefangen, über Steiner-Systeme zu sprechen. Und ich habe schon angekündigt, dass wir eine sporadische Einführung konstruieren wollen, und zwar als Automorphismengruppe eines Steiner-Systems. Und da haben wir uns unter anderem angeguckt, die PSL2-11 und ihre Untergruppenstruktur und wie die PSL2-11 auf der Menge ihrer 11 Sylow-Untergruppen wirkt. Da hatten wir letztes Mal ein Lemma zu. Und auf das Lemma werde ich mich gleich noch häufiger beziehen. Jetzt erstmal möchte ich nur den Satz anschreiben, den wir als nächstes beweisen wollen, Notation festlegen, und dann erinnern wir uns gemeinsam daran, was da jetzt alles vom letzten Mal relevant ist, von dieser Wirkung der PSL2-11 auf der Menge ihrer Elbsilow-Untergruppen. Da puzzeln wir dann alles so nach und nach wieder zusammen, erinnern uns, und dann geht's los. Das ist der Satz für 5. Zu PSL2L isomorph. Wir nehmen einfach gleich die ganze Zeit PSL2L selber. Und sei Omega die Menge der Elbsylow-Untergruppen. Sechs Steiner-System auf Omega derart, dass L in dessen Automorphismen vorliegt. Was steht da alles? Fangen wir an mit dem 5-6-Steiner-System auf Omega. Heißt also, wir suchen eine Familie von Teilmengen von Omega der Größe 6, derart, dass jede 5-elementige Teilmenge von Omega in genau einer solchen Menge aus dieser Familie liegt, einem sogenannten Block. Das suchen wir. Und dann suchen wir weiterhin das Ganze noch so, dass L in der Automorphismengruppe dieses Steiner-Systems liegt. Und was heißt das nun wieder? Naja, innerhalb der Sym-Omega, also der symmetrischen Gruppe auf der Menge Omega, die in diesem Fall einfach aussieht wie die S12, innerhalb von der können wir uns den Stabilisator dieses 5-6-Steiner-Systems angucken. Und wir werden sehen, dass der eine zu L-isomorphe Untergruppe enthält. So abstrakt in der S12 geschaut. Wenn wir es konkret machen, dann liegt das L da einfach drin. Wir werden das so konstruieren. Wir werden so ein Blocksystem konstruieren, derart, dass das L invariant ist und dass all diese Sachen erfüllt sind, die wir von Steiner-Systemen haben. Okay, und da machen wir uns erstmal klar, was zur Zeit ist. Dann nehmen wir ganz die Notation und dann erinnern wir uns, was wir schon wissen. Ich mache das mal so ein bisschen flapsig. Zwei Dinge sind zu tun. Jedenfalls jetzt hier so gerade. Zwei Dinge sind zu tun und die haken wir einfach ab. Erstens, passendes Steiner-System finden, so wie behauptet. Zweitens, zeigen, dass L da in der Automorphismengruppe liegt. Nicht in der Reihenfolge. Wir konstruieren das so, dass man sofort die Invarianz im Verhältnis sieht. So, Notation. Wir haben schon das Omega. Dann nehmen wir uns einen Punkt aus Omega, das ist also nichts anderes als eine L-Sylow-Untergruppe von L. Das heißt, wir haben die fest. Dann wissen wir aus Lemma 4,4, beziehungsweise aus dem, was wir uns vorher schon mit Hilfe von Gerdpunkt so überlegt hatten, da wissen wir, wie der Normalisator von P in L aussieht. Wir haben jetzt quasi immer zwei Brillen auf. Die eine Brille ist die, Omega ist eine Menge und auf der wird operiert und da passiert irgendwas, da gibt es Bahnen und Fixpunkte und sonst was. Und die andere Brille ist, na, L ist ja auch einfach eine Gruppe mit Untergruppen und Normalisatoren von Untergruppen und so. Und beides brauchen wir jetzt immer so im Wechselspiel. Ich fange jetzt also an mit einem Punkt P aus Omega. Da bin ich quasi in, da habe ich jetzt gerade meine Permutationsgruppen und Gruppenwirkungsbrille auf. Und jetzt wechsle ich und schaue in die Gruppe L hinein. Da ist P einfach eine L-Sylow-Untergruppe und hat einen Normalisator in L. Und wir wissen auch, wie der aussieht. Das ist nämlich eine Frobeniusgruppe der Ordnung 5 mal L. Und diese Gruppe der Ordnung 5, die wir da sehen, da gibt es mehrere Gruppen der Ordnung 5, aber eine können wir uns hernehmen. Eine zyklische Gruppe der Ordnung 5, die nennen wir D. Und wir kennen auch deren Normalisator und solche Sachen. Das haben wir uns alles in der letzten Woche überlegt. Sein, ein Normalisator von P und L. Das ist also jetzt ein mögliches Frobenius-Komplement in dieser Frobenius-Gruppe. Was wissen wir über diese Untergruppen der Ordnung 5? Na, deren Normalisator in der PSL 211 ist eine Dieder-Gruppe der Ordnung 10. Jetzt können wir uns also als nächstes im Normalisator von D eine Involution hernehmen. Schon letzte Woche. Und jetzt muss ich glaube ich doch was malen. Wie war das letztes Mal? Wir haben diese 12 Punkte, die in Omega liegen. Einer minus P. Und dann haben wir uns doch angeguckt, was der Normalisator von P macht, der Normalisator von P fixiert diesen Punkt P, die anderen werden irgendwie permutiert und wir haben uns überlegt, was das D macht. D liegt im Normalisator von P, muss also diesen Punkt fixieren. Die möglichen Bahnlängen von T waren 1 und 5 und wir haben uns klar gemacht, dass es nicht nur so sein kann, dass D lauter Fixpunkte hat, und es kann auch nicht sein, dass es nur eine Bahn der Länge 5 gibt, wegen dieser Involution T. Das haben wir uns alles letzte Woche klar gemacht. Wir wissen in Wirklichkeit schon, wie das aussieht. Das D hat hier noch einen Fixpunkt und hat dann zwei Bahnen der Länge 5 und die nenne ich jetzt Delta 1 und Delta 2. Und dann gibt es noch einen zweiten Fixpunkt hier, den nenne ich Q. Sei also Delta 1, Delta 2. Die Bahn der Länge 5 und D auf Omega. Und sei Q der zweite. Und jetzt wissen wir ganz viel Zeug. Ich möchte bestimmt auch irgendwas hinschreiben von diesen Sachen, die wir wissen. Manches habe ich gerade nur erzählt. Also, was wissen wir denn alles? Der Normalisator von P in L ist einfach nur ein Beispiel für einen Punktstabilisator. Die Punkte sind L-Sylow-Untergruppen. Die Punktstabilisatoren sind also immer einfach der Normalisator einer solchen L-Sylow-Untergruppe. Die sehen alle so aus wie der Normalisator von P und L. Die haben alle diese Form, konjugiertes von P mal konjugiertes von D. So sehen die alle aus. Insbesondere haben sie so zwei Teiler fremde Ordnung. So, das war ja letztes Mal schon der Grund, wie wir sehen konnten, was jetzt diese Involution T macht. Was macht das T? Na, es muss die Bahnstruktur, die von D herkommt, respektieren, denn T normalisiert ja D. Und deshalb gab es diese eine Übungsaufgabe, wo man sich überlegen sollte, wie die Bahnstruktur respektiert wird. Bei lokalen Untergruppen. So, was macht also jetzt T? da T keinen Punkt fixieren darf, aber gleichzeitig die Bahnenstruktur und die Bahnlängen respektieren muss, müssen diese beiden Fixpunkte vertauscht werden, P und Q. Und diese Bahnen können jetzt auch nicht festgelassen werden, ansonsten würden wir ja wieder einen Fixpunkt finden innerhalb einer Bahn. Immerhin haben die ungerade Länge und T hat auch nur 2. Das heißt, auch diese Bahnen müssen vertauscht werden. T vertauscht also P und Q und auch Delta 1 und Delta 2. Wissen, alle Umstabilisatoren sind konjugiert zum Normalisator in L von P. Das ist P mal D, das Ding hat Ordnung 55. Wenn ich jetzt nach den Varianten zurückgucke, dann sehe ich diese Bahnen. Jetzt kann ich auch Vereinigungen von Bahnen hernehmen, kriege immer wieder was den Variantes. Und daher kommen die nächsten beiden Mengen. Gamma 1 ist Delta 1 vereinigt mit P. Das ist den Variant, aber nicht den Variant. Und dann kommt hier noch Gamma 2. Das ist Delta 2, vereinigt mit der Menge, die nur P enthält. Das sind 6 elementige Teilmengen von Omega. Die sind beide D-invariant. Und jetzt habe ich hier stehen, die sind nicht in L konjugiert. Nee, die sind nicht in L konjugiert, denn ansonsten wären auch. Ja, die sind nicht in L konjugiert. Warum? Interessant, muss ich vielleicht später nochmal das Genaueres zu sagen. Ich will jetzt hinaus auf die beiden Bahnen Gamma 1L und Gamma 2L. Und irgendwann später werden wir mal brauchen, dass die verschieben sind. Wenn das kommt, dann denke ich darüber noch mal kurz nach, wie wir es am schnellsten sehen können. Wir betrachten jetzt Skript B1. Das ist Gamma 1 hoch L in der Wirkung, die sinnvoll ist. Das sind ja Teilmengen von Omega, da können wir also einfach die Elemente von L draufwerfen. Das ist eine Wirkung per Konjugation. Die Elemente von Omega sind ja einfach Untergruppen, also L-Sylow-Untergruppen. Und da wirken alle Gruppenelemente von L per Konjugation drauf, dementsprechend ist das wohl definiert. Wir können jede dieser Mengen mit jedem Element aus L abbilden, indem wir einfach die entsprechenden Punkte per Konjugation abbilden. Und dann haben wir noch so eine Menge, das ist B, 2, das ist Gamma 2. Und nur damit wir wissen, wo die Reise hingeht, das sind L-invariante Mengen, das sieht man, das sind ja Bahnen unter L. Und ich behaupte jetzt, dass mindestens eine dieser beiden Mengen ein Steiner-System ist, und zwar eins von der richtigen Größe, 5, 6. Und da es dann schon L-invariant ist, haben wir gefunden, was wir suchen. Ich behaupte, mindestens eins davon tut es. Müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, jede, also okay. Zunächst mal sind die Elemente, die einzelnen Mengen, die wir haben, sechselementig. Und es sind Teilmengen von Omega. Das ist eine wichtige Voraussetzung, denn so fängt alles an. Und die Steiner-Voraussetzung, die wir jetzt zeigen müssen, ist, jede fünfelementige Teilmenge von Omega liegt in genau einem Kumpel hier raus, beziehungsweise hier raus. Wir gucken das quasi parallel an, sehen dann, dass mindestens eine der beiden Mengen das tut. Einverstanden? Das ist zu tun. Gut, das heißt also, dass wir jetzt die nächste, ich weiß nicht, halbe Stunde oder so, damit verbringen, fünfelementige Teilmengen von Omega anzugucken. Wir haben eine große Fallunterscheidung. Es gibt da einerseits die fünfelementigen Teilmengen, deren Stabilisator in L trivial ist, die also immer irgendwie wegbewegt werden. Und dann gibt es aber auch noch die, wo der Stabilisator nicht trivial ist. Und dann versuchen wir genau zu verstehen, was da los ist. Und in beiden Fällen wollen wir zählen, in wie vielen sechselementigen Mengen kann das denn liegen und vor allem in wie vielen von diesem Typ. Und wir wollen immer darauf hinaus, es gibt nur einen. So, deswegen dauert das ein bisschen. Wir müssen uns diese fünfelementigen Teilmengen halt sehr genau anschauen. Wie sieht es aus mit diesem Fahrplan? Gibt es zu diesem Fahrplan, den ich gerade kurz beschrieben habe, Fragen? Wir gucken fünfelementige Teilmengen an, es gibt zwei Fälle und wir zählen. Dann schreibe ich die beiden Fälle mal hin. Sei dazu Delta, das ist die Teilmenge von Omega, fünfelementig. Stabilisator soll H heißen. Und damit wir wissen, worüber wir hier sprechen, was ist das eigentlich? In Omega liegen insgesamt fünf paarweise verschiedene L-Psylof-Untergruppen von L. L wirkt auf der Menge der L-Psylof-Untergruppen per Konjugation. Und dieser Stabilisator hier enthält alle Elemente aus L, die bei dieser Wirkung durch Konjugation diese Menge von diesen fünf L-Psylof-Untergruppen hinwandern lassen. Heißt also, die könnten alle fixiert werden, sie können aber auch irgendwie rumgetauscht werden. Das ist das, was H tut. Und die Frage ist, ist H trivial oder nicht trivial? Das sind die beiden Fälle. Soweit erstmal. So, das ist einfach die Wirkung per Konjugation in der Gruppe, die wir uns da angucken. Wir betrachten erst den nicht-trivialen Fall und dann den trivialen Fall. Gucken uns an, was da los ist, zählen. Wir brauchen nach und nach Platz, ich werde wischen. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese ganze Mutation da ist, dass alle die abgeschrieben und parat haben. P, D, T, bla bla bla, die Bahnen, denn das brauchen wir gleich alles. Okay. Was schauen wir uns im ersten Fall an? Ich habe deshalb gerade nochmal erklärt, was H genau ist, damit man sich vorstellen kann, was die Elemente aus H tun. Die Elemente von H konjugieren Untergruppen herum und es gibt davon insgesamt fünf, die so herum permutiert werden können. Dadurch ist schon mal klar, also dadurch ist begrenzt, was das H machen kann. Das H hat nur entweder kann es alles fixieren oder es hat halt so viele Möglichkeiten, da was zu machen, wie die S5 uns das vorgibt. Und jetzt ist die nächste Frage, wie kann diese Wirkung aussehen? Können innerhalb von Delta auf einmal Punkte fixiert werden? Was würde da passieren? Gut, überlegen wir mal. Im ersten Fall ist jetzt H nicht 1. Es gibt, und H ist eine Untergruppe von L. Das heißt, die Primteiler, die wir jetzt da sehen können, die kennen wir auch. Die sind nämlich 2, 3, 5 oder 11. Einverstanden? Legen wir los. Könnte es sein, dass in H der Primteiler, in der Ordnung von H, der Primteiler 2 vorkommt? Na, dann hätten wir jetzt ein Element, sagen wir mal, in der Ordnung 2. Das stabilisiert diese Menge Delta. Das sind aber 5 Leute. Wenn ein Element der Ordnung 2 auf einer 5-elementigen Menge wirkt, dann muss da ein Element fixiert werden. Geht das? Na, in dem Moment, wo ich einen Punkt in Delta fixiere, heißt es ja, ich stabilisiere per Konjugation eine Elpsilog-Untergruppe von L. Das geht aber nicht, denn die Normalisatoren von Elpsilog-Untergruppen haben Ordnung 11 mal 5. Das ist ungerade. Da kommt 2 nicht vor. Da kommt übrigens auch 3 nicht vor. Und bei 3 hätte ich das gleiche Argument machen können. 5 Leute und ein Element der Ordnung 3, da bleibt was übrig. Das geht nicht auf. Da kann ich nicht fixpunktfrei wirken. Heißt also, dass die Primzahlen 2 und 3 bei H raus sind. Von H ist zu 6 Teiler kommt. Okay. Gucken wir mal, ob es sein kann, dass L ein Teiler ist der Gruppenordnung. Wiederholung, Pi von H ist die Menge der Primteiler der Ordnung von H. Das kommt aus Gruppentheorie 1. Vielleicht sogar aus der Algebra, ich bin mir sicher. Naja, da 11 die größte Potenz von 11 ist, die in der Gruppenordnung steckt, enthält jetzt H schon eine 11-Sylow-Untergruppe. Und jetzt können wir uns ja mal überlegen, was waren das eigentlich nochmal für Untergruppen von der PSL 211, die eine Elf-Sydow-Untergruppe enthalten. Das haben wir uns ja überlegt. Das sind die Elf-Sydow-Untergruppen selber und die Normalisatoren. Und ansonsten ist da nichts weiter. Heißt also, jede Untergruppe mit durch 11 teilbarer Ordnung normalisiert eine Elf-Sydow-Untergruppe und damit einen Punkt in Omega. Also fixiert. Okay. Ich schreibe mal, dann enthält und normalisiert. H1-Sylow-Untergruppe von L. Und jetzt können wir uns ja mal angucken, was für Bahnen da gemacht werden können. Diese Untergruppe der Ordnung 11 wird erzeugt von einem Element der Ordnung 11. Die Bahnenlängen, bei egal welcher Wirkung von diesem Element, sind 11 oder 1. 11 passt nicht so richtig gut in 5 rein. Delta hat nur 5 Punkte. Da kann ein Element der Ordnung 11 nichts Interessantes machen. Die müssen alle fixiert werden. Na, dann haben wir noch die anderen Leute, die in Omega ohne Delta, das muss jetzt ja auch von H in Variante gelassen werden, das sind 7 Punkte. Auf 7 Punkten kann ein Element der Ordnung 11 auch nichts Interessantes machen. Das heißt also, dass jetzt auf einmal diese 11-Sydow-Untergruppe, die wir in H finden, alles festlassen muss. Jeden Punkt von Omega. Geht das? Dann werden wir jetzt auf einmal im Kern dieser Wirkung von L auf der Menge der 11-Sydow-Untergruppen. Na, wir haben extra letzte Woche festgehalten im Lemma 4.4,
dass das eine treue Wirkung ist, die wir uns da angucken. Das war Teil A. Die Wirkung auf der Menge der Elf-Sylow-Untergruppen ist treu. Da kann es nichts geben, außer dem Einselement, was alles fixiert. Insbesondere kann in H nichts liegen, was alles fixiert. Wem ist nicht sofort klar, woher diese Argumente kommen, die ich jetzt immer wieder bringe und die auch noch tausendmal kommen, nämlich, dass ich weiß, wie lang die Bahnen sein können, die irgendein Element macht oder die eine Untergruppe macht. Wem ist das nicht sofort klar, woher das kommt? Okay. Ja, das war es jetzt schon fast mit den Primteilern. Der einzige, der noch geht, ist 5. Und bei 5 kann auch tatsächlich eine interessante Wirkung entstehen auf dieser 5-elementigen Menge. Dann muss es so eine Wirkung sein, so wie die von D. Was anderes geht jetzt nicht. H hat Ordnung 5, ist konjugiert zu D. Warum? Na, weil D und H jetzt 5-Sylow-Untergruppen sind und die sind konjugiert. Und das heißt dann auch, dass ich quasi für H ein Bild malen könnte, so wie das, was ich vorhin für D gemalt habe. H hat also auch so eine Bahnstruktur, Fixpunkt, Fixpunkt, Bahn der Länge 5, Bahn der Länge 5 und eine dieser Bahn der Länge 5 ist das Delta. Und dann ist das Delta konjugiert zu dem Delta 1 oder Delta 2 von vorhin. Delta 1 und Delta 2 liegen in der gleichen Bahn von L, weil die ja von T vertauscht werden. Das heißt, es ist egal, welches ich mir da rausgreife. Und das Delta, mit dem wir angefangen haben, ist jetzt von diesem Typ. Delta ist jetzt vom Typ 5-elementige Teilmenge, die eine Bahn ist von der 5-Sylow-Untergruppe. So kann man sich das jetzt vorstellen. Das haben wir uns erarbeitet. Wenn eine 5-elementige Teilmenge einen nicht-trivialen Stabilisator hat in L, dann sieht die so aus wie so eine Bahn der Länge 5 von einer 5-Sylow-Untergruppe auf Omega. Und es ist egal, welche ich nehme, Delta 1 oder Delta 2, die sind konjugiert und die müssen jetzt konjugiert sein im Sinne von in der gleichen L-Bahn wie Delta. Jetzt haben wir den Fall komplett verstanden und da können wir aufhören, mehr wollten wir erstmal nicht wissen, glaube ich. Vielleicht können wir noch eine Sache machen.
Wir können mal zählen, wie viele Möglichkeiten es dafür gibt. Wie viele Möglichkeiten gibt es für ein Delta, das sich so verhält wie in diesem ersten Fall? Naja, alle in Delta 1 hoch 11 verhalten sich so, weil die sich alle so verhalten wie Delta 1. Und wir haben uns gerade klar gemacht, dass alle Mengen, die aus dem ersten Fall kommen, in dieser Bahn liegen. Das heißt, es sind genau die, die sich so verhalten. Wie viele gibt es da? Die können wir zählen mit Bahnlänge gleich Stabilisator-Index.
Wer hilft mir? Wie mache ich Bahnlänge gleich Stabilisator-Index?
Der Stabilisator-Index ist ja dann L und den Stabilisator von Delta in L, von dem wir wissen, dass es H ist.
Genau. Wir könnten jetzt, weil hier Delta 1 steht, könnten wir sagen, wir machen sowas.
Ja.
Sicherheitshalber?
Genau.
Und dann gehen wir zurück und überlegen uns, was war nochmal dieser Stabilisator?
Das ist H.
Genau, oder konjugiert zu H. Und dann ist der Index der gleiche, egal was wir da nehmen. Richtig. Das heißt, das ist der Index von, L, von H in L, beziehungsweise von D in L.
Und von H bzw. D wissen wir, dass es fünfelementig ist.
Genau. Und die Gruppenordnung war nochmal was? Das brauchen wir jetzt noch. Und dann haben wir es. Danke, Paula. Was war nochmal die Gruppenordnung? Ja. Von H, ja. Und die von L? Genau, 12 mal 11 mal 5. Richtig, dankeschön. Das heißt, dann haben wir jetzt 12 mal 11 mal 5 mal 1 gefunden. Da bleibt 12 mal 11 übrig. Das ist jetzt die Anzahl der Deltas aus dem ersten Fall. Als nächstes gucken wir uns die Deltas aus dem zweiten Fall an und da werden wir natürlich auch zählen. So weit erstmal. Okay, jetzt haben wir so eine Art Strategie. Jetzt wissen wir ungefähr, wie wir da argumentieren müssen. Nee, ich mache es konsistent im zweiten Fall. Im zweiten Fall. Ja, was ist da los? Da ist jetzt H durch 1. Das heißt also, dass, naja, das heißt schon mal, dass das Delta, mit dem wir angefangen haben, nicht in der Bahn von Delta 1 liegen kann. Das muss irgendwas anderes sein. Und dann zählen wir doch einfach mal, wie viele fünfelementige Teilmengen gibt es in der Bahn von diesem Delta. Wir wissen jetzt, das ist nicht die gleiche Bahn wie die von Delta 1, aber wir gucken mal, wie groß die ist. Und das können wir mit dem gleichen Trick ausrechnen wie oben, denn der Stabilisator, wissen wir, ist trivial. Trivial ist, dann ist das hier die triviale Untergruppe, deren Index wir brauchen. Das heißt, die Anzahl ist 12 mal 11 mal 5, das sind sehr viele. Und ich möchte jetzt darauf hinaus, dass insgesamt wir jetzt alle Teilmengen der Ordnung der Mächtigkeit 5 gefunden haben. Also worauf ich hinaus möchte ist, wir haben diese erste Kategorie, nicht-trivialer Stabilisator. Das sind insgesamt 11 mal 12 Stück, die wir da gefunden haben, die in einer Bahn liegen. Und ich behaupte, dass alle anderen fünfelementigen Teilmengen, die man noch finden kann, von diesem zweiten Typ sind. Das heißt, ich muss jetzt nur noch zeigen, dass das hier alles ausschöpft, was noch da ist an fünfelementigen Teilmengen. Okay, jetzt machen wir durch Zählen. Wir überlegen uns einfach, wie viele fünfelementige Teilmengen es gibt. Insgesamt, na gut, das ist einfach Kombinatorik. Es gibt 12 oder 5 Möglichkeiten, 5-elementige Teilmengen von Omega auszusuchen. Das ist also jetzt 12 Fakultät geteilt durch 5 Fakultät mal 7 Fakultät und dann mache ich diesen Trick, wo man da alles rauswirft. Also 7 Fakultät lasse ich da gleich so rausgekürzt, schreibe das gleich hin. Sowas raus, 12 mal 11 mal 10 mal 9 mal 8 geteilt durch 5 Fakultät. Und dann habe ich auf meinem Schmierzettel so ein bisschen hin und her gekürzt. Das heißt, ich habe geguckt, was steckt hier alles drin, was kann ich dann da oben wegkürzen. Und nach 2 Umformungsschritten kam dann raus 12 mal 11 mal 6. Insgesamt so viele 5-elementige Teilmengen von Omega gibt es. Jetzt müssen wir nur zählen. Von diesen 6 mal 12 mal 11 haben wir hier 5 mal und hier einmal, das heißt insgesamt sind das alle. Und so haben wir gezeigt, dass im zweiten Fall, egal ist, was für ein Delta wir nehmen, all die Deltas, die im zweiten Fall auftauchen, liegen in einer L-Klasse oder Bahn. Insbesondere sind alle Delta mit trivialem Stabilisator in L schon in einer Wir können uns die Menge aller fünf elementigen Teilmengen von Omega jetzt vorstellen als so eine disjunkte Vereinigung.
Die einen sind die Leute, die in einer Bahn liegen mit Delta 1 und die anderen sind die anderen. Das heißt, wir fixieren jetzt dieses Delta so wie im zweiten Fall. Ist also Delta
ich möchte das anders nennen. Ich möchte aus Gründen, die ich mir bestimmt gut überlegt habe, denn ich habe das mehrmals aufgeschrieben, möchte ich jetzt die Menge, mit der ich arbeite, nicht mehr Delta nennen, sondern A. Quasi, ich möchte so einen Repräsentanten jetzt hernehmen. Eine Teilmenge A ist also A, wie im zweiten Fall, Teilmenge Omega, fünfelementig trivialer Stabilisator. So ist die L-Bahn von A vereinigt mit der L-Bahn von Delta 1. Genau die Menge aller fünf elementigen Teilmengen von Omega. Gesundheit. Wir ziehen später noch mehr. Irgendwo, an irgendeiner Stelle hatte ich vorher einen Fraktionssalat und den habe ich hoffentlich jetzt mit dem A behoben. Wir zählen jetzt weiter. Ich möchte auf so eine Situation hinaus, wo man eine Menge auf zwei verschiedene Arten zählt. Das ist ja so einer der üblichen Tricks in der Kombinatorik und dann kommt irgendwas Spannendes raus. Und das machen wir jetzt. Die Menge, die wir zählen wollen, schreibe ich mal hin, damit wir sehen, wo das alles hinführt, was ich gleich mache. Wir wollen die Menge folgender Paare zählen. Die Paare Delta B, wobei B aus der Menge Skript B1 kommt. Das war unser eines, hoffentlich, Scheinersystem. Auf jeden Fall war es eine Menge von sechs elementigen Teilmengen von Omega. Delta soll da drin liegen und fünf Elemente haben. Diese Menge wollen wir zählen. Zweimal. Perspektive der Deltas, wie viele solche Pärchen gibt es, und einmal aus der Perspektive der Bs, wie viele solche Pärchen gibt es. Und dazu, genau, dazu brauche ich Zahlen und dafür brauche ich diese Repräsentanten. Ich habe jetzt als Repräsentanten dieser Typen von fünf elementigen Teilmengen einmal das A und einmal das Delta 1. Und jetzt kommen Zahlen. So sein. Einfach damit wir das nicht immer in Worten hinschreiben müssen. M1, die Anzahl der potenziellen Blöcke in B1, die Delta 1 enthalten. Genauso für Skript B2 und Delta 2, da habe ich jetzt M2. Denn wir erinnern uns, B1 und B2, Skript B1 und Skript B2 unterscheiden sich ja dadurch, dass wir einmal Delta 1 nehmen und mit dem Punkt P vereinigen und dann die Bahn unter L betrachten und einmal nehmen wir Delta 2 und den Punkt P. Und dann gibt es noch M1' und M2'. Das sind die entsprechenden Zahlen für A. M1' ist die Anzahl der Elemente von Skript B1, die A enthalten. Und M2' entsprechend für Skript B2. Boah, jetzt kommt ganz viel Kram, bei dem ich mir nicht sicher bin. Ich erzähle so ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was ich hinschreiben muss, damit man das noch nachvollziehen kann. Hier ist jetzt die Idee für den nächsten Schritt. Wenn ich mit einer sechselementigen Teilmenge von Omega anfange, dann enthält die 6 fünfelementige Teilmengen. Und dann kann ich mir überlegen, wie viele davon gehören dazu und wie viele gehören dazu? Das ist jetzt so der nächste Überlegungsschritt. Okay, und da habe ich mir Folgendes überlegt. Die Elemente aus Skript B1 sind ja 6 Elemente, so haben wir angefangen. Und die liegen alle in der gleichen L-Bahn. Das heißt also, die Anzahl der 5 Elemente in Teilmengen von hier bzw. hier muss sich damit vertragen, dass die alle in einer L-Bahn liegen. Das heißt, es muss sich überall gleich verhalten. Es kann nicht sein, dass ein Element aus Skript B1 irgendwie 3 und 3 hat und das nächste 2 und 4 und das nächste 1 und 5 oder so. Das geht nicht. Da das alles L-Invariant ist, müssen alle Elemente aus Skript B1, also all diese 6 Elemente in Teilmengen, sich gleich verhalten, was die Aufteilung betrifft, wie viele 5-elementige Teilmengen daher kommen und wie viele daher kommen. Ergibt das Sinn? Das ist die L-Invarianz. Also nochmal, wenn ich jetzt sowas hätte und ich hätte da zum Beispiel 3 und 3, dann sorgt die L-Invarianz dafür, dass dann jedes Element aus Skript B1 diese Aufteilung hat. 3 aus der einen, 3 aus der anderen. Das ist bei allen gleich. Vielleicht schreiben wir das erstmal hin. Von den 5 Elementen, von den insgesamt 6 5 Elemente in Teilmengen und wer will, kann jetzt schon weiter überlegen, denn wir kennen das Verhältnis. Wir wissen, wie viele von welchem Typ da immer liegen müssen, weil wir ja vorhin mal gezählt haben. Teilen sich gleichmäßig auf all diese 6-elementigen Teilmengen von Omega. Und genauso verteilen die Leute aus Delta 1 auf L sich gleichmäßig. Und in was für einem Verhältnis stehen die zueinander? Na, es gibt von den Konjugiert. In der Bahn von A liegen 5-mal so viele wie in der Bahn von Delta 1. Wir haben vorhin gezählt. Der zweite Fall mit dem trivialen Konjugiert, der tritt 5-mal so häufig auf wie der andere. Und so kommt das hin. Das heißt, wenn ich so eine 6-elementige Teilmenge habe und gucke mir die 6 5-elementigen Teilmengen davon an, dann ist genau eine vom Typ Delta 1 und die anderen 5 sind vom Typ A, weil es sich nämlich nur so gleichmäßig verteilt. So, von den 6 müssen 5 aus AL kommen und eine aus Delta 1. Das Argument war, dass es gleichmäßig verteilt ist, wegen der L-Invarianz. Und dann gucken wir uns noch das Verhältnis an. Von dem einen gibt es 5-mal so viele wie von dem anderen 5. Und dann passt das nur so. Das war schon einer der Hauptwitze. Und bei Skript 2 ist es natürlich genauso. Dann kann ich jetzt also zählen. Wenn ich weiß, ich habe 5 von diesem Typ, dieser Typ wird hierdurch repräsentiert, M1' bzw. M2', wie viele man davon enthält. Und dieser Typ hier, der zu Delta 1 gehört, der wird von M1 bzw. M2 repräsentiert, von diesen Zahlen. Jetzt weiß ich also, dass immer wenn ich diese Situation sehe, ich M1 plus 5 mal M1' Möglichkeiten habe, beziehungsweise M2 plus 5 mal M2' Möglichkeiten, wegen der Anzahlen. Genau eine, genau 5. Und das schreibe ich jetzt hin. Das ist die erste Möglichkeit, die Menge zu zählen. Ich brauche einen Namen, oder? Die Menge, was haben wir denn noch nicht? Ich glaube, Skript M gibt es noch nicht. Völlig unkreativ, aber ich glaube, das geht für jetzt. Es ist angenehm, als wenn ich das mal hinschreiben muss. Die Menge M hat mit dieser Betrachtungsweise, indem ich also gucke,
sechselementige Teilmenge. Das heißt, ich gucke hier von rechts, sechselementige Teilmenge. Und wie viele Möglichkeiten gibt es da jetzt, eine fünfelementige Teilmenge reinzustecken? Das haben wir uns gerade überlegt. Wie ist die Aufteilung? Wie viele gibt es jeweils?
Du musst da aber auch stehen von den insgesamt sechs fünfelementigen Teilmengen von einem b in geschoben b1.
Ja. Achso, Entschuldigung. Ja, von 5 von einem. Danke. Das ist ja selber gar kein Element, das sind die ganze Menge. Dankeschön. Danke. Von einem b in b1. Genau, von einer sechselementigen Teilmenge, nicht von der Menge von allen. Ja, du hast recht. So, dann zähle ich also jetzt. Ich komme hier von rechts, habe also hier so ein Ding und gucke mir die Möglichkeiten an. Und dann habe ich also im Kopf einmal das eine plus 5 mal das andere. Und wenn ich das zähle, kommt raus 12 mal 11 mal m1 plus 5 mal m1 Strich Element. Wie bin ich auf diese Zahl gekommen? Na, ich fange hier rechts an zu zählen, das heißt, ich muss gucken, wie viele Möglichkeiten gibt es für dieses b. Und das sind 12 mal 11 Möglichkeiten. Und dann gucke ich pro b, wie viele Möglichkeiten habe ich auf der linken Seite. Und das haben wir uns vorher überlegt und haben uns klar gemacht, dass sich das so zusammensetzt. Und ich kombiniere jetzt m1 und m1', weil ich bei Skript b1 bin. So, das war die Zählweise, wenn man auf der rechten Seite vom Tupel anfängt. Wenn ich auf der linken Seite vom Tupel anfange, was mache ich da? Na, da habe ich doch einfach irgendeine fünfelementige Teilmenge von Omega. Erstmal habe ich keine Einschränkung. Und dann zähle ich, wie viele Möglichkeiten gibt es, die in ein Element von B1 reinzulegen. Das ist die andere Art zu zählen. Und wenn ich das mache, naja, jedes B aus B1 hat genau sechs fünfelementige Teilmengen. Das heißt, wenn ich da von links anfange, dann habe ich da insgesamt pro B6 solche Pärchen. Das heißt, gleichzeitig hat diese Menge auch so viele mal 6 Elemente. Einfach weil ich pro B6 solche Teile habe. Stimmt, das war eigentlich auch nochmal von rechts geguckt, aber anders. Brauchen wir gleich auch noch. Ich muss mir auch noch überlegen, wie viele Möglichkeiten ich habe, eine fünfelementige Menge zu einer sechselementigen zu ergänzen. Das brauche ich auch noch. Okay, es kommt. Erstmal, was habe ich gesagt? 6 Stück, also 12 mal 11 mal 6 Elemente und das ist dann die erste Info, die wir kombinieren können. Da jedes B aus B1 genau 6 und es gibt da ja keine weitere Einschränkung. Wenn man halt einmal jetzt erzählt, es gibt da überhaupt 6 Stück, so kommt man auf die eine Zahl. Und das andere war, wie kombinieren die sich, so kommt man auf die andere Zahl. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt sehen, dass m1 plus 5 mal m1' das gleiche ist wie 6. Und jetzt habe ich nur 1 benutzt, also Skript b1. Und das gleiche kann ich aber ja auch machen für Skript b2. Dann kriege ich 2 Gleichungen. Die eine mit m1 und m1' und die andere mit m2 und m2'. Dann steht da also insgesamt m1 plus 5 mal m1', das ist das gleiche wie 6, das ist das gleiche wie m2 plus 5 mal m2'. Und da kann man jetzt schon so ein bisschen kombinieren, denn m1 und m1' und diese ganzen Sachen sind ja natürliche Zahlen oder 0. Aber wir werden gleich sehen, dass uns auch noch die Info hilft, auf wie viele Arten und Weisen man eine fünfelementige Teilmenge zu einer sechselementigen ergänzen kann. Denn wenn ich in Omega gucke, wenn ich schon 5 Elemente rausgenommen habe, bleiben noch 7 übrig. Und jedes dieser 7 Elemente liefert mir dann eine sechselementige Teilmenge, in der die Startmenge liegt. Auf die Art und Weise können wir dann gleich gewisse Fälle ausschließen für diese M's. Wir haben es dann gleich geschafft. Wir sind gleich fertig. Das war gerade schon so das Typischste, glaube ich. Ja, hilft nichts. okay, das für Kombinationen kann man sich denn vorstellen? Na, in dem Moment, wo hier bei M1 nicht 0 steht, M1', nicht 0 steht, wird das ja ganz schnell groß. Da gibt es dann nicht mehr so viel. Wir gucken uns zuerst den Fall an, dass M1' und M2' 0 sind. Was ist dann los? Na, dann muss, damit die Gleichung hinkommt, M1 gleich M2 gleich 6 sein. Übersetzen wir das. M1 ist die Anzahl der 6-elementigen Teilmengen innerhalb von Skript B1, die Delta 1 enthalten. Das sind dann also jetzt 6 Stück. Das gleiche nochmal für Skript B2 und Delta 2. Und das geht nicht. Wir haben es gerade klar gemacht, eine 5-elementige Teilmenge kann nicht in insgesamt 12 verschiedenen 6-elementigen Teilmengen liegen. 6 plus 6, das wäre zu viel, es gehen nur 7. Das heißt, sie sind nicht beide 0 und jetzt muss ich ja mindestens einmal den Fall haben, dass da eine 1 steht. Machen wir es mal ohne Einschränkung so, dass M1' gleich 1 ist. Und der andere Fall führt dann eben zu der symmetrischen Situation. Seit BDA M1' gleich 1. Das ist die einzige andere Möglichkeit, sonst wird das zu groß. Ja, wenn das 1 ist, dann ist M1 auch 1 und über die rechte Seite sage ich jetzt erstmal nichts mehr, bleib links. Und zuerst interpretieren wir wieder, was oben steht. Jetzt steht da es gibt genau ein Element in Skript B1, das A enthält. Und es gibt auch genau ein Element aus Skript B1, das Delta 1 enthält. Das ist gut. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen ja dahin, jede 6-elementige Menge aus einer bestimmten vorgegebenen Menge von 6-elementigen Teilmengen enthält nur genau eine 5-elementige Teilmenge. Das ist also schon mal schön. Ich denke, dass wir jetzt schon fertig sind. Gucken, ob ich noch irgendwas ergänzen möchte. Insbesondere, naja, jede 5-elementige Teilmenge, haben wir geklärt, ist entweder vom Typ Delta 1 oder vom Typ A. Und dann gibt es jeweils genau ein Element von Skript B1, was das enthält. Und das ist für alle gilt, das liegt daran, dass alles, was wir da gemacht haben, sich mit der Wirkung von L verträgt. In dem Moment, wo ich das für Delta 1 gezeigt habe, habe ich das für alles gezeigt, was zu Delta 1, also was da an der gleichen L-Bahn liegt und genauso für A. Deswegen kann ich das jetzt für jede 5-elementige Teilmenge sagen. In genau einem Element Skript B1. Skript B1 ist dann damit wirklich ein 5-6-Steiner-System auf Omega und es war schon so gewählt, das ist L-Invariant, das ist eine Bahn von L. Naja, und wenn man die Notation anders gewählt hätte, dann wäre halt Beta, nee, nicht Beta, Skript B2 rausgekommen. Heißt also, wir finden auf jeden Fall eins. Wir wissen,
vielleicht jetzt, oder wir können nicht entscheiden, das ist nur Notation, welche von diesen beiden Klassen es ist, aber wir finden da was. Gut, und jetzt haben wir also abstrakt etwas gebastelt. Das Ganze lebt, also die Automorphismengruppe davon lebt innerhalb der S12, abstrakt gesprochen. Wir haben da 12 Elemente, auf denen die Wirkung stattfindet. Das heißt, wenn wir jetzt die Automorphismengruppe von diesem Steiner-System ganz abstrakt angucken, dann ist das eine Untergruppe von der S12, die eine Untergruppe hat, die isomorph ist zu PSL2L. Denn so haben wir ja mit der Konstruktion angefangen. Und das ist jetzt schon eine Bemerkung, der Satz ist jetzt erstmal fertig. Jetzt ist die Automorphismengruppe dieses Steiner-Systems. Wenn ich das halt einfach innerhalb der S12 betrachte, eine Untergruppe von S12, die eine isomorphe Untergruppe hat. Insbesondere dann eine Ordnung, die dadurch teilbar ist, bla bla bla. Und dann kann man, ja, was kann man jetzt machen? Man kann in der S12 nach Untergruppen suchen, deren Ordnung durch 12 mal 11 mal 5 teilbar ist oder so. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man da weitermachen kann. Der Punkt ist, dass man auf diese Art und Weise eine Gruppe konstruiert hat, eine Untergruppe von S12. Und es stellt sich heraus, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, es stellt sich heraus, dass das eine einfache, nicht-abelsche Gruppe ist, die man, bevor die so konstruiert worden ist, nicht kannte. Was wir da jetzt konstruiert haben, ist die sogenannte M12, die Mathieu-Gruppe M12. Das ist M12. Heißt auch, falls Ihnen die M12 über den Weg läuft und Sie damit irgendwas machen wollen, dann haben Sie jetzt durch diese Konstruktion Objekte kennengelernt, auf denen die natürlicherweise wirkt, sodass man also auch ein bisschen was weiß. Gut, und dann gibt es jetzt noch Zeug, das ich nicht beweise, sondern einfach nur ein bisschen erzähle. Zum Beispiel möchte man jetzt vielleicht drauf kommen, wie groß ist denn die M12? Da muss man auch wieder irgendwie zählen. Was gibt es alles in der S12, was dieses Steiner-System invariant lässt, damit man wirklich einmal die volle Gruppenordnung bekommt? Und dann kann man also ausrechnen, die Ordnung von M12 ist nochmal ein bisschen größer. 12 mal 11 mal 10 mal 9 mal 8. Einige der Untergruppen, die wir schon kennen, sehen wir da auch. Zum Beispiel bleiben die 11 Sylow-Untergruppen von der PSL2L, die wir da drin sehen, Sylow-Untergruppen von M12. Was möchte ich jetzt dazu alles erzählen? Ich glaube, da mache ich wirklich viel. Also wenn ich jetzt dieses Ding mal nehme und L ist eine Untergruppe von G, hinschreiben, wie sich Untergruppen verändern. Zum Beispiel bleibt der Normalisator einer L-Sylow-Gruppe gleich. Der war hier in L eine Frobenius-Gruppe der Ordnung 55 und das bleibt in G eine Frobenius-Gruppe der Ordnung 55. Als P mal D und D ist eine zyklische Untergruppe der Ordnung 5, dann ändert sich der Normalisator von D, der wächst. Vorher war es eine Diedergruppe der Ordnung 10, aber in der N12 wächst der, hat da auf einmal Ordnung, ich glaube, 40, 5 mal 8. Und wenn ich in dieser Gruppe gucke, dann habe ich da eine Untergruppe vom Index 2, also der Ordnung 20, die eine Frobenius-Gruppe ist, der Ordnung 5 mal 4. Schreib mal Index 2
dann ist die M12 einfach und nicht arisch. Und hier ist vielleicht was Spannendes, einfach wenn wir nochmal zurückdenken, wie sah denn Gruppentheorie aus zu der Zeit, als die Mathieu-Gruppen entdeckt wurden, konstruiert wurden. Da waren die hochtransitiven Gruppen, die man kannte, die alternierenden und die symmetrischen Gruppen. Die M12 ist jetzt witzigerweise in der Wirkung, die wir gerade gesehen haben, mit der wir das alles gebastelt haben, scharf fünffach transitiv. Und L ist eine transitive Untergruppe. Und wenn man sagt M12 in der natürlichen Wirkung, dann meint man die Wirkung auf 12 Punkten und das ist die, die von diesem Steiner-System herkommt. So spannend, aber fünffach transitiv, das ist einfach mal für eine Gruppe, die nicht die alternierende und nicht die symmetrische Gruppe ist, verdammt viel Transitivität. Eine Möglichkeit, die M11 zu konstruieren, ist, dass man M12 konstruiert und dann findet man die M11 als Punktstatus. Das ist eine Möglichkeit. Man kann es auch anders machen. Und wenn da jemand Lust hat, das wäre ein schönes kleines Mini-Projekt, quasi hier anzuknüpfen und einmal ein bisschen was über die Untergruppenstruktur von M12 zu sagen, also das fortzusetzen, was ich hier angefangen habe, zum Beispiel, was ist der Zentralisator einer Evolution oder sowas, welche Struktur haben die zwei Südorf-Untergruppen, was man sonst noch so machen kann und dann einfach mal kurz erzählen, was ist denn mit den anderen Mathieu-Gruppen? Es gibt insgesamt 5, kann man die alle so basteln oder so ähnlich, wie verhalten die sich zueinander, das wäre ein schönes kleines Mini-Projekt. So, bevor ich jetzt anfange, ein bisschen historisch auszuholen, was für Fragen gibt es zu dieser Konstruktion, die wir gemacht haben, der lange gebaut?
Ich habe eine Frage. Warum wissen wir, dass 12 mal 11 B sind geschwungen wie 1 gibt?
Haben wir vorhin gezählt. Das war einfach wie so die Transitivität von, also man hat ja, wenn man ein Element hat und sich dann anguckt, was ist der Stabilisator von diesem Element in L, dann kann man zählen, wie lang die Bahn ist. Haben wir vorhin, glaube ich, nur kurz mündlich gemacht und nicht ordentlich hingeschrieben.
Ja. Ja. Und ich habe es in der Zwischenzeit schon wieder erfolgreich vergessen.
Ach so, nee, das mache ich nicht. Danke, das ist eine vernünftige Frage. Was für Fragen gibt es noch? Das mit diesen unterschiedlichen Bahnen, was ich vorhin angesprochen hatte, kann man dann am einfachsten so sehen, dass man sich klar macht, dass es kein Element gibt in der Gruppe, was Delta 1 auf Delta 2 wirft und was nicht gleichzeitig P auf P wirft. So, das heißt, wenn man P fixiert, dann muss man, also dann kann man nicht Delta 1 auf Delta 2 machen. Was noch? Habe ich noch irgendwo was offen gelassen? Habe ich irgendwo noch was auch später verschoben? Ja.
Ich weiß gar nicht mehr genau, warum das nur 7, 6 Elemente der Teilmenge sein können, in denen 5 Elemente sind.
Na, wenn ich 12 Punkte zur Verfügung habe und ich fange an mit 5 und will das jetzt ergänzen zu einer Menge mit 6 Elementen, dann habe ich ja nur noch 7 Punkte zur Verfügung, die ich noch nicht vorher verbraucht habe. Und jeder dieser 7 Punkte gibt mir eine 6-elementige Menge. Das sind die 7 Möglichkeiten. Ja, passt das? Okay. Danke, das sind alles gute Fragen. Noch mehr? Noch mehr, noch mehr? Gut, dass man das auch völlig anders konstruieren kann, habe ich schon erzählt am Anfang. Das ist halt was, wovon ich vermute, dass es nah ist an dem, was Mathieu gemacht hat, so oder so ähnlich. Ich hätte Lust, da mal noch mehr zu machen, nachzuforschen in irgendwelchen älteren Dokumenten. Ich habe es tatsächlich wie eine kleine Übungsaufgabe gemacht. Ich habe geguckt, es gibt eine Arbeit von Bender, wo er was zu Mathieu-Gruppen macht und da stand ein bisschen was und es war meine persönliche Übungsaufgabe, diese ganzen Details rauszufummeln und mir zu überlegen, wie es jetzt wirklich genau funktioniert und welche Eigenschaften von L2L man da wirklich braucht. Und das war jetzt. Gut. Ich wische eine Runde und dann erzähle ich ein paar Dinge. Das wird jetzt die Überleitung zu Kapitel 5. Kapitel 5 heißt Werkzeuge. Und die Überleitung zu Kapitel 5 ist so ein bisschen, naja, wo sind wir da jetzt gerade in der Gruppentheorie und was geschah eigentlich danach? Und warum kommen wir dann zu dieser Art Werkzeuge, die wir als nächstes anschauen wollen, auf dem Weg zu Klassifikationsresultaten?
Das ist übrigens so ein Thema, bei dem mir nie langweilig wird. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, mich zu bremsen und zu sagen, ja, das reicht jetzt an historischen Ausführungen, ich habe ja keine Mathe-Geschichte-Vorlesung gebucht. Umgekehrt, und ich sage nicht, dass Sie es immer schaffen, mich zu bremsen, aber Sie können es versuchen. Umgekehrt gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn Sie an irgendeiner Stelle denken, ah, okay, da hat sie so eine Bemerkung gemacht und das würde mich aber interessieren, was da noch so passiert ist, dann können Sie mir das sagen und dann kann ich entweder, wenn wir am Ende noch Zeit haben oder so, oder mal vor Weihnachten da noch was erzählen, oder ich nehme einfach eine Podcast-Folge auf, wo ich das aufgreife. Das ist alles wahnsinnig spannend und es gibt tolle Literatur dazu, es gibt in vielen Gruppentheoriebüchern tolle historische Anmerkungen, manchmal am Anfang von Kapiteln, manchmal am Ende so ein bisschen, manchmal im Zusammenhang mit gewissen Gruppen, wenn die das erste Mal besprochen werden. Dann gibt es tolle Übersichtsartikel über die ganze Geschichte der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen. Da kann ich, wenn Sie Interesse haben, nicht nur selber erzählen, sondern vielleicht ist es viel besser, wenn ich Ihnen einfach so Leseempfehlungen gebe. Das macht Spaß. Und da reden Leute, die leben noch, und ich versuche auch mit denen noch ganz viel zu reden, solange sie noch leben, damit ich noch möglichst viel aus erster Hand darüber rauskriege, was da eigentlich passiert ist, so in den 70ern, als die so die eine der Hochzeiten war. Und dann aber vor allem so zu der Zeit, als die Leute dachten, so okay, jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir die Klassifikation und wie schreiben wir das jetzt auf und was machen wir jetzt? Alles sehr spannend. Was möchte ich denn da jetzt noch erzählen? Okay. Das, was wir da jetzt gerade gesehen haben, das kann man mit relativ wenig Handwerkszeug machen. Man muss ein bisschen was über Permutationsgruppen wissen. Und ich habe ja auch am Anfang erzählt, wie lange das schon her ist. Da hatte man jetzt also diese fünf Gruppen, die in keine Serie passten, die man irgendwie vorher kannte. Und eine ganze Zeit lang hat man vermutet, ja, vielleicht war es das. Vielleicht gibt es halt so die Serien von Gruppen, die wir kennen. Schöne, endliche, einfache Gruppen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes. Und dann gibt es halt diese fünf Ausnahmegruppen, diese Mathieu-Gruppen, wie die dann später hießen. Ja, schön. Und den Rest kann man dann bestimmt irgendwie schön in Serien klassifizieren. Naja, es dauerte, also generell war das eine Zeit, wenn ich jetzt versuche, mich daran zu erinnern, an die Strukturtheorie, die damals entstand, was ist da noch so passiert. Es gab so die ersten Anfänge in Richtung dessen, was wir heute Darstellungstheorie nennen. Es gab also so die ersten Vermutungen über Gruppen, bei denen man aber mit gruppentheoretischen Werkzeugen nicht weiterkam. Die waren zu der Zeit auch einfach längst nicht so weit entwickelt wie jetzt. Diese ganze lokale Theorie, die gab es so nicht, das kam alles später. Das heißt, man hat noch viel so mit der Wirkung gemacht und dann liegt es ja auch nahe, sich das anzugucken, was wir heute in Darstellungstheorie anschauen. Aber es gab Vermutungen. Zum Beispiel gab es sowas wie, wenn die Gruppenordnung nur durch höchstens zwei Primzahlen teilbar ist, dann ist die Gruppe auflösbar. Und das heißt, dass wir keine einfachen nicht-arischen Gruppen finden, wo die Ordnung so aussieht. Das gab es. Und es hat dann ja auch noch ein bisschen gedauert, aber wurde dann irgendwann bewiesen. Zuerst mit Mitteln der Darstellungstheorie. Dann gab es so eine Vermutung wie, naja, wenn wir jetzt nach endlichen einfachen Gruppen suchen, dann suchen wir nach Gruppen gerader Ordnung. Man wird da immer die Primzahl 2 finden. Aber das war eine Vermutung, die zum Beispiel sehr lange offen war. Wirklich lange, das dauerte bis in die 1960er Jahre rein. Und man brauchte da eine Maschinerie, die für die damalige Zeit unvorstellbar war. Also die Länge dieser Arbeiten, die technische Tiefe, die Komplexität, das, was Veit und Thompson da gemacht haben, mit einem riesen Arsenal an lokaler Theorie und dann auch noch Darstellungstheorie, das war unglaublich. Ich kann mich nicht, also ein bisschen habe ich in die Zeit davor geguckt und ich wüsste nicht, dass annähernd so lange mathematische Arbeiten zu der Zeit üblich waren. Das heißt, das war schon so ein Meilenstein im Sinne von, da kommt auf einmal sehr viel Theorie, da kommen auf einmal sehr viele neue Ideen, es kommt eine Verschränkung von lokaler Gruppentheorie und Darstellungstheorie und auf einmal war da Hoffnung. So, warum? Warum war es so wichtig, dass die Gruppenordnung durch Zeit teilbar ist? Naja, weil vorher schon Leute die Idee hatten, dass man Elemente der Ordnung 2 benutzen könnte, um rauszufinden, was für ein Typ einfache Gruppe man da entwickelt hat. Stichwort Brauer-Fauler, 1955. Wenn H eine endliche einfache Gruppe ist, dann gibt es nur endlich viele Möglichkeiten, wie Gruppen aussehen können, die diese spezielle endliche einfache Gruppe im Zentralisator einer Evolution sehen. Heißt also, wenn ich anfange mit einem Element der Ordnung 2, und gucke mir den Zentralisator an und gucke, was sind da jetzt einfache Untergruppen oder Faktorgruppen oder so, dann habe ich da auf einmal nur noch endlich viele Möglichkeiten, was da passieren kann. Ich fange also mit einer endlichen Einfachgruppe an und dann kann ich versuchen, die Gruppen zu klassifizieren, in denen die vorkommt im Zentralisator einer Involution. Das sieht auf einmal aus wie ein Programm. Oder ich nehme einfach die endlichen einfachen Gruppen, die ich schon kenne, und versuche dann, diese endlich vielen Gruppen zu finden, wo diese endlich vielen einfachen Gruppen, wo diese einfache Gruppe, mit der ich angefangen habe, was mit dem Zentralisator einer Involution zu tun hat. Und dann ging es aber los. Denn man kannte ja schon viele endliche einfache Gruppen. Und dann kann man ja mal loslegen und kann suchen. Und auf die Art und Weise wurden unglaublich viele Klassifikationsresultate bewiesen. Das war ein richtiges Programm. Und im Rahmen dieses Programms wurden dann auch die nächsten sporadischen einfachen Gruppen gefunden. Die erste war die Janko-Gruppe J1. Das war 1965, also nur 10 Jahre nach diesem Satz. Da ging es echt los. Und mir haben jetzt schon mehrmals Leute erzählt, dass, also wenn man da, erstens wollten damals noch viele Leute endliche Gruppen studieren, abstrakt. Und zweitens war das dann so, ja, wenn man eine Doktorarbeit schreiben will, ja, hier ist so ein Problem, hier ist so eine einfache Gruppe und jetzt macht man los. Und wenn du Glück hast, findest du eine neue sporadische einfache Gruppe. Und wirst berühmt, so ungefähr. Oder vielleicht findest du auch gar nichts. Und dann hast du gezeigt, es gibt da keine Gruppe. Das alles lief jetzt also parallel. Man hatte dieses Programm, dann hatte man die Entwicklung, die durch sowas wie den Satz von Fay Thompson angestoßen wurden. Das heißt, auf einmal brummte das in dieser Theorie. So, ständig kamen neue sporadische Gruppen um die Ecke, ständig entstanden neue große Sätze und da war einfach richtig was los, sodass man dann auch berechtigterweise hoffen konnte, das ist jetzt irgendwann mal fertig. Hier sind jetzt so viele Leute dabei, es entsteht so viel Theorie und wir haben einen Plan. Und der Plan hat dann am Ende auch zum Erfolg geführt. Auf die Gruppe J1 folgten noch weitere sporadische einfache Gruppen, auch noch mehr, die Janko vermutet hat. Teilweise haben andere Leute bewiesen, dass es die wirklich gibt. Häufig waren es auch nicht die gleichen Leute, die die Existenz einer Gruppe gezeigt haben und die Eindeutigkeit gezeigt haben. Vor allem in den 60er Jahren kam da einfach ständig Neues. Es wurde irgendwann auch computergestützt gemacht. Da ist das Monster zu nennen. Da ist die Zeitspanne, die da gebraucht wurde, von 1981 bis 1989, wenn ich das richtig gefunden habe. Und die letzte Gruppe, nicht unbedingt im Sinne von die letzte, mit der man sich befasst hat, sondern die letzte im Sinne von, da wurde nochmal vermutet, dass es noch eine neue gibt, deren Existenz man vorher noch nicht vermutet hat, war auch wieder eine Janko-Gruppe, nämlich die J4. Nur 20 Jahre nach dem Brauer-Fauna-Satz. Ich bin immer noch, wenn ich da so zurückgucke in diese Zeit, fasziniert davon, wie auf einmal innerhalb von circa 20 Jahren das so unglaublich viel Fahrt aufgenommen hat. Bin ich immer wieder begeistert. Und ich wünschte, ich wäre einfach 20 Jahre älter. Ich wäre gern, na oder 30, ich wäre gern dabei gewesen. So, vielleicht noch nicht als Baby, aber nein. Sie wissen, was ich meine. Das war der Ausflug, den ich da machen wollte. Und das, was im nächsten Kapitel kommt und das, was wir dann auch in unserem letzten Kapitel machen, Klassifikationsresultate, das fällt in die Zeit, die ich gerade skizziert habe. Deswegen habe ich versucht, da so ein Bild zu zeichnen, einfach damit man ein Gefühl dafür hat, wann war das, was da passiert und warum hat man diese Resultate bewiesen. Was wir jetzt also machen, ist ganz viel um so lokale Elemente, lokale Argumente herum und dann später speziell Zeug, was mit der Primzahl 2 zu tun hat, denn wir haben gerade gesehen, die Primzahl 2 war wichtig, hat eine große Rolle gespielt. Die Idee in diesem Kapitel ist, Normalteiler zu finden. Und warum spielt das im Kontext dessen, worüber ich da gerade so viel Zeug erzählt habe, eine Rolle? Naja. Es gibt haufenweise Sätze der Kategorie, wenn G eine nicht-arische einfache Gruppe ist, dann ist da das und das und das los. Und je nachdem, was da los ist, kann man den Satz dann auch andersrum lesen. Wenn ich das und das und das finde, mit den und den Zusammenhängen und Eigenschaften, dann kann die Gruppe nicht einfach sein und nicht arisch. Kann man so in zwei Richtungen sehen, diese Sätze. Und das, worauf wir jetzt hinarbeiten, das fällt in diese Kategorie.
Wir suchen Kriterien dafür, dass eine Gruppe einen nicht langweiligen Normalteiler hat. Und dann gewinnen wir umgekehrt Informationen darüber, was für Situationen in endlichen und einfachen Gruppen, die nicht abelsch sind, nicht auftreten können. Das ist die Philosophie dahinter. Und eine elegante Möglichkeit, Normalteiler zu finden, ist, dass man Kerne von Homomorphismen findet. Und das ist die Idee bei der Verlagerungsabbildung. Das dauert jetzt ein bisschen und es wird technisch und zwischendurch auch hässlich. Deswegen ist gut, dass wir jetzt anfangen und das nicht alles erst nächste Woche machen. Die Idee ist genau das. Die Idee ist, Normalteiler zu finden als Kerne von Homomorphismen. Und die Ideen kommen uns am Anfang vielleicht auch noch bekannt vor. Das ist das, was ich heute noch machen möchte. Das haben wir schon gesehen in der Gruppentheorie 1 beim Thema Komplemente. Beispiel Schulz-Hassenhaus. Da hatten wir zuerst den Fall, dass wir mit einem arischen Normalteiler anfangen, dessen Ordnung Teil davon zum Index ist. Und da hatten wir so eine Idee, wie wir da sowas gebastelt haben. Das kommt gleich so ähnlich nochmal wieder. Deswegen auch noch nicht so schwer verdaulich. Gut, hier sei stets die weiterentwickelte Gruppe. Bestimmt brauche ich später noch mehr Notationen, die ich festhalten möchte, das mache ich aber dann. Jetzt kommt erstmal ein einfaches vorbereitendes Lemma. 5.1. Da gucken wir uns die Wirkung von, mal wieder, die Wirkung von der auf der Menge der Nebenklassen an, beziehungsweise auf der Menge von Repräsentantensystemen für eine Menge von Nebenklassen. Seit H und G und seit R, Skript R, die Repräsentantensysteme, die Menge aller Repräsentantensysteme von der Menge der Nebenklassen G modulo H. Wie ist das zu verstehen? Wenn ich G modulo H betrachte, dann kann ich die Elemente ja auflisten. Wir haben eine endliche Gruppe. Und die Repräsentanten sind zwar nicht eindeutig, aber ich kann mir ja alle Möglichkeiten angucken, Listen von Repräsentanten hinzuschreiben. Dann habe ich die alle. Und das ist die Menge R. Alle Möglichkeiten für Repräsentanten für die ganzen Nebenklassen. Die Anzahl der Elemente in jedem solchen Repräsentantensystem kenne ich, das ist der Index von HNG. Und ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu. Erstmal die Aussage, was dann gilt. Für alle G aus G und alle Repräsentantensysteme R aus Skript R, dass R mal G, also die Menge aller Produkte, die ich hier bilden kann, ebenfalls wieder in Repräsentantensystems, also wieder in Skript R. Gut, das, wenn man das schon mal gesehen hat, dann ist das langweilig. Das ist so was, wo ich finde, dass man es einmal im Leben gesehen haben sollte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das da einer der Fall ist. In Gruppentheorie 1 haben wir es nicht gemacht, auch nicht als Übungsaufgabe, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch in Algebra nicht. Deswegen lohnt es sich vielleicht da einmal kurz zu gucken. Schauen wir doch mal auf diese Menge Skript R. Wenn ich mir ein solches System hernehme, R aus R, dann stelle ich mir das als Liste vor. Sie können es auch als Menge sich vorstellen. Ich habe jetzt gerade eine Liste im Kopf. Und da sind dann schön aufgelistet Elemente. Jedes Element repräsentiert genau eine Nebenklasse in G modulo H. Und das heißt also jetzt, ich kenne die Anzahl. Ich weiß, die Wichtigkeit und die Länge der Liste, wenn ich so will, ist der Index. Und immer wenn ich ein solches R habe, dann weiß ich, dass jede Nebenklasse von H in G von genau einem Element aus dieser Liste repräsentiert wird. Das ist die einzige wirklich wichtige Information. Und wir kriegen jetzt eine Wirkung von G auf die Menge dieser Repräsentantensysteme durch Rechtsmultiplikation. Damit kann man, wie wir später sehen werden, ordentlich was machen. Sein also R aus R
dann gebe ich diesen R, ich schreibe das dann gleich so als Menge hin, aber nummeriere die Leute durch. Sei es N, der Index von H in G und R. In meinem Kopf ist es immer eine Liste, aber ich schreibe es jetzt als Menge hin. R1 bis Rn, ohne dass ich irgendwie vorgebe, was das repräsentiert. Dann nehme ich mir zwei verschiedene, oder ich nehme mir zwei Indizes her. Multipliziert mit G die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Was passiert dann? Ist also H, R, I, G das gleiche wie H, R, J, G. Ich hoffe, dass es lesbar ist. Der Repräsentant R, I multipliziert mit G in der Gruppe und der Repräsentant R, J multipliziert mit G in der Gruppe. Wenn ich das habe, dann kann ich ein bisschen rumrechnen, so wie man es halt macht. Der eine mal das Inverse des anderen liegt dann in der Untergruppe. Also R, I, G, G hoch minus 1, J, wenn ich Jacke regel. Dann kann ich hier wegkürzen, dann kriege ich also R, I mal X, versteht, minus 1. R, I mal R, J hoch minus 1 in H, das heißt, R, I und R, J repräsentierten vorher auch schon die gleiche Nebenklasse. Jetzt muss ich mich erinnern, deswegen habe ich es vorhin hier einmal kurz erklärt. Jedes Element aus R, aus Skript R, kann nur genau eine Nebenklasse repräsentieren. Das heißt, wenn R, I und R, J die gleiche repräsentieren, dann sind sie gleich. Naja, aber wenn RI gleich RJ ist, dann ist auch I gleich J. Dann sind diese Produkte gleich. Ich kann jetzt quasi rückwärts gehen. Und das heißt, dass wenn ich jetzt alles mit G von rechts multipliziert habe, dass dann da wieder ein Repräsentantensystem rausgekommen ist. Das schreibe ich da jetzt alles hin. Das bedeutet RI gleich RJ. I gleich J. Bla, bla, und jetzt gehe ich quasi wieder zurück. Also ist auch RG ein Repräsentantensystem. Und da Skript R die Menge aller ist, liegt das in der drin. Was hätte schief gehen können? Warum muss man überhaupt was zeigen? Durch die Multiplikation hätte streng genommen es ja passieren können, dass auf einmal eine Nebenklasse von mehreren Leuten repräsentiert wird oder dass einer auf einmal gar nicht mehr repräsentiert wird. Und wenn man häufig in Gruppen rumrechnet, dann kennt man diese Tricks und weiß, dass das nicht passiert, aber ich finde, dass man sich das so beim ersten Mal schon noch mal klar machen kann. Wichtigste war an der Stelle. Und dann mache ich jetzt noch eine Definition, dann machen wir eine Pause. Ja, das nächste Lemma ist nämlich schön, da kann man schön nächstes Mal mit einsteigen. Gut, hier kommen Konnotationen, die uns an Gruppentheorie 1 erinnern. Voraussetzung 5.2. G ist immer noch unsere endliche Gruppe. H ist eine Untergruppe von G. R ist wieder die Menge aller Repräsentantensysteme. Braucht Denn die Kommutatorgruppe ist ja der kleinste Normalteiler mit arischer Faktorgruppe. Insbesondere ist die Faktorgruppe arisch. Und jetzt definieren wir etwas, so eine Art Verknüpfung für zwei Repräsentantensysteme. Sind R1, R2 Repräsentantensysteme. So definieren wir und das mache ich ganz anders als in meiner Quelle. Ich habe mich bei einigen dieser Sachen sehr stark am Kurzweil-Stellmacher orientiert, habe da nicht alles sofort verstanden und habe deswegen dann auch ein paar Sachen anders gemacht. Und insbesondere habe ich eine andere Notation. Ich sage dazu R1 Kringel, R2 quer. Kringel, damit man so ein bisschen denkt, das ist wie eine Verknüpfung. Und quer, damit man nicht vergisst, dass man in dieser arischen Faktorgruppe landet. Denn das ist folgendes Ding. Ich bilde das Produkt über alle Elemente x mal y hoch minus 1 quer. Wobei x aus dem Repräsentantensystem R1 kommt, y aus dem Repräsentantensystem R2 und die sind so gewählt, dass sie die gleiche Nebenklasse von H repräsentieren. So, warum ergibt das alles Sinn? Wenn ich das so wähle, dann habe ich hier in jedem Faktor folgende Situation. Ich habe zwei Leute aus R1, aus R2, die repräsentieren die gleiche Nebenklasse. Das heißt also, dass das eine mal das Inverse des anderen in H liegt. Dementsprechend kann ich überhaupt sinnvoll quer drüber schreiben. Und ich bin jetzt in einer arischen Gruppe, das heißt die Reihenfolge dieser Faktoren, solange ich hier darauf achte, dass es immer so zusammen bleibt, ist egal. Was hier also rauskommt, ist ein Element von H quer. Und beim nächsten Mal sehen wir Rechenregeln. Das ist wirklich gut zum Einstieg. Wir rechnen damit so ein bisschen rum, werden dann damit vertraut, kriegen mit, worauf man achten muss, wenn man das hier immer so hinsortiert, dass die Repräsentanten wirklich immer passen. Und das haben wir so ähnlich schon gesehen. Ich hoffe, dass sich jetzt einige erinnern, dass wir das bei Schulz-Hassenhaus damals so gemacht haben. Das war die gleiche Idee. Und wir müssen uns durch so ein paar Rechenregeln wühlen. Und dann definieren wir einen Homomorphismus, den sogenannten Transfer- oder Verlagerungshomomorphismus. Und dann geht es ein bisschen ans Eingemachte. Dann kommt sehr viel technisches Zeug, wo wir immer wieder auf diese Verknüpfung und auf diese Eigenschaften zurückgreifen, um am Ende dann unverhofft auf einmal schöne Sätze zeigen zu können. Man denkt nicht, dass da so schöne und einfach zu formulierende Sätze rauskommen nach diesem ganzen Kram. Aber ich sage das jetzt mal, das wird so passieren. Es lohnt sich also, diese ganzen Rechnungen zu machen, sich da durchzukämpfen, auf die ganzen Indizes zu achten und wieder alles mal zusammenpasst. Wenn wir erstmal dabei sind, macht es uns wahrscheinlich Spaß. Ich hatte irgendwann mehr Spaß, als ich vorher gedacht hätte. In diesem Sinne machen wir jetzt Pause. Danke fürs Zuhören.